Seltsam diese Folge ist. Meine Stimme vertraut sie klingt, und doch anders. Nicht nur deine, meine Stimme gehört ihm, dem Meister, Tobias Meister. Stark mit der Macht dieser Sprecher ist. Und heute gehört der Podcast ihm. Willkommen beim Heir to the Empire Podcast.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Heute wieder mit Galactic Voices, dem Format, in dem es um die Stimmen im Star Wars-Universum geht. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Eine Stimme, die mit Sicherheit jeder kennt. Also selbst wenn er nicht Star Wars-Fan ist, mit Sicherheit das ein oder andere Mal gehört hat. Heute habe ich an meiner Seite Tobias Meister. Hallo Tobias, ich grüße dich.
Hallo Dennis, grüß dich auch.
Hallo, ja schön, dass das heute klappt, dass du die Zeit für mich findest, dass wir heute mal über dich und deine Synchronarbeit sprechen können. Und du bist ja auch noch mehr als nur Synchronsprecher oder Synchronschauspieler, du bist ja auch noch Synchronregisseur, also du bist ja ganz, ganz tief in der Materie drin. Aber vielleicht hast du gerade Lust, uns einfach mal zu sagen, wer bist du denn eigentlich? Wer ist denn eigentlich Tobias Meister? Das ist eine kurze Vorstellung.
Ja, hi. Also Kind von Schauspielern, mit 5 Jahren das erste Mal Theater gespielt, der kleinste Zwerg der 7 Zwerge. Und da ging's los. Also ich konnte durch meine Eltern in diesen Beruf reinwachsen und immer mitmachen und Kinderserien spielen, Hörfunk, Kinderhörplatten aufgenommen und so weiter. Also ich hatte das große Glück, in meinem sehr schönen Beruf, ja, von Kindesbeinen an sozusagen schon dabei zu sein und reinzuwachsen langsam. Das war ein sehr schönes Leben bis jetzt. Also das war großes Glück.
Sehr gut. Also das hört man ja immer wieder, gerade so in den Sprecherfamilien, da wächst, da kommt es klassisch zum Nachwuchs für die Synchronbranche. Du gehörst dann also auch dazu, finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt wird der ein oder andere da draußen es mit Sicherheit schon gehört haben, vielleicht ein bisschen Unsicherheit, was hast du denn jetzt eigentlich gesprochen? Also gerade im Star Wars-Bereich kennen wir dich mit ganz, ganz vielen Rollen. Also ich sag mal, ich weiß jetzt von vielen, die du gesprochen hast, aber ich glaube ganz, ganz groß und ganz wichtig natürlich Großmeister Yoda und Darth Maul hast du gesprochen in den Animationsserien. Und ich glaube aber auch in den Episodenfilmen.
In Episode 1 Darth Maul, in Episode 2 und 3 Yoda. Und dann, wie du gesagt hast, ja. Und später dann natürlich auch noch Saw Gerrera.
Genau, Saw Gerrera hast du gesprochen. Und du bist, ich sag mal, in einer Folge von The Mandalorian aufgetaucht, weil du ja auch weil du die Stimme von Jack Black auch bist. Und dort hat er ja auch eine kleine Rolle gehabt. Also klein war sie gar nicht, aber sie war für die gesamte Show wahrscheinlich die eine kleinere, muss man sagen.
Hatte ich schon wieder vergessen.
Hattest du schon wieder vergessen? Ich glaube, bei so viel Sachen, die du ja auch sprichst, mein Jack Black ist ja gerade jetzt auch wieder im Kino. Du hast den Minecraft-Film, da hast du ihn ja auch wieder synchronisiert. Also da ist ja auch viel Action und viel Arbeit auch immer. Also ich sage, wen sprichst du nicht, ist ja so ein bisschen die Frage.
Schon viele.
Und bist ja wirklich aktiv dabei. Wir haben Robert Downey Jr. zum Beispiel, da hast du in den ganzen Marvel Cinematic Universe-Filmen hast du ihn als Iron Man gesprochen. Ja. Du bist eine Stammstimme von Brad Pitt, schon auch seit Jahren. Ja, also
Seit Seven
sogar schon, so lange. Das ist ja auch schon, das war ja ein Film, den habe ich ja geguckt, den durfte ich noch nicht gucken, als ich ihn geguckt habe.
Ja. War schon sehr lange.
Jetzt hast du gesagt, du kommst aus einer Synchronfamilie, du bist also dazu zum Sprechen gekommen. Hat dich das schon immer auch fasziniert oder wächst man dann so familienbezogen einfach so mit rein, dass man sagt, man hatte gar keine andere Chance?
Nee, hat mich fasziniert. Also ich war das erste Mal im Kino mit meinem Vater, Farbfilm und sehr beeindruckend. Und ich habe auch gefilmt eben als Kind mal mit meinen Eltern. Meine Eltern haben Theater gespielt, ich habe dann auch mit meinen Eltern Theater gespielt und ich war auch im Synchronatelier mit meinem Vater. Von allen meinen schauspielerischen Tätigkeiten, die ich dann in meinem Leben dann auch gemacht eben habe, Schiller-Theater und dies und jenes gedreht und so weiter, ich wollte tatsächlich immer sehr gerne in diese Synchronarbeit, Mikrofonarbeit rein und habe auch sehr früh, also ich bin auch so glücklicherweise zweisprachig Englisch-Deutsch aufgewachsen und dann, als ich anfing zu synchronisieren, oft in jungen Jahren halt gesehen, dass die Übersetzungen vielleicht nicht ganz so exakt waren, wie man sich das wünscht. Und dann habe ich das natürlich dann auch den Synchronregisseuren gegenüber geäußert und dann fiel auf, dass ich also doch ziemlich gut Englisch kann. Und dann so kam ich dann eben später auch in das Dialogbuchschreiben rein und dann später in die Synchronregie. Und das ist genau das, die Sektion, die Facette der Schauspielerei, die ich tatsächlich auch immer schon am spannendsten irgendwie fand und wo ich gerne auch ein Meister werden wollte, weil ich fand mich nicht so sehr gut beim Drehen und auch nicht so sehr gut beim Theaterspielen und beim Sprechen wollte ich halt wirklich dann dem Namen die Ehre machen und auch irgendwie das einfach gut können. Das war so mein Haupttrieb. Ich wollte das gut können.
Ich sag das mal so, aus Sicht auch eines Fans, ich darf mich so bezeichnen, das klappt super. Ich bin da total begeistert.
Danke.
Jetzt haben wir von ein paar Rollen gesprochen. Gibt es so eine spezielle Rolle oder vielleicht auch einen speziellen Schauspieler in deiner gesamten Karriere, auf den du immer wieder zurückblickst, wo du sagst, der liegt mir besonders am Herzen, den habe ich richtig gerne gesprochen?
Ich spreche Jack Black wahnsinnig gerne. Ich spreche aber die anderen auch wahnsinnig gerne. Und jeder Schauspieler spielt in jedem Film eine andere Figur, eine andere Rolle. Das ist ja auch natürlich einer der schönen Vorteile, wenn man Schauspieler ist, dass man so unterschiedliche Sachen spielen kann und dann eben auch sprechen kann. Meine Rollen, die mir am meisten sozusagen Spaß machen oder die ich am interessantesten finde, sind die schweren. Das sind die, die nicht so ganz normal und ganz easy, busy, ganz geradeaus sind, sondern die so viele Ebenen und Schichten haben und kompliziert und möglichst sehr verrückt sind. Also solche Filme wie 12 Monkeys, Fight Club, also alles, was so schräg ist oder Schwein und Diamanten, Snatch, also alles, was so nicht so ganz normale Kost ist, sage ich mal, sondern so ein bisschen unterschiedlich ist oder Borat oder eben auch Yoda, also wo ich mit meiner Stimme arbeite und spiele und also alles das, was so außer der normalen Norm liegt, liegt mir besonders. Das macht mir besonders viel Spaß.
Gibt's da jetzt gerade, weil du das so sagst, bei diesen besonderen Rollen, das sind ja auch schon auch emotional sehr intensive Szenen dabei. Wie ist da die Herausforderung im Gegensatz jetzt zum, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, zur normalen Rolle, die vielleicht einfach, ja, die relativ normal wirkt, auf lange Sicht gesehen. Gibt's da eine Herausforderung, wo du sagst, Mensch, da muss ich dann immer mein eigenes Mantra aufsprechen, dass ich da irgendwie so in diese Rolle reinkomme?
Also meine Arbeitsweise ist so, dass ich mir vor Beginn der Arbeit den ganzen Film ansehe. Komplett, damit ich ein Bild habe von der Entwicklung der Figur, warum der so ist, wie er ist, warum jetzt so in diesem Moment so, auf was reagiert der. Also ich sehe mir immer den Gesamtzusammenhang an, damit ich da sozusagen im Bilde bin. Und das erklärt natürlich dann auch der Synchronregisseur, die Regisseurin im Bedarf, in dem Einzelfall, warum das jetzt gerade so ist. Ansonsten ist es dann so, wenn wir die Szenen synchronisieren und das sind schwierige, lange, komplizierte Szenen, dann gucken wir uns die im Studio auch gemeinsam, also das Team, nochmal komplett an. Und dann legen wir los. Und dann geht es einfach darum, dass ich dem Schauspieler zuhöre und das Spiel, was der da im Bild spielt, was inszeniert wurde von Regie und diesem Schauspieler auch aufgeführt wurde, das möglichst originalgetreu zu treffen, also die Werktreue herzustellen sozusagen. Das Werk, was geschaffen wurde, auf Deutsch so zu präsentieren, dass das dem Original so nah, wie ich es eben kann, entspricht, um dem Schauspieler, dem Zuschauer auf Deutsch ein Gefühl zu vermitteln, dass die Emotionalität, die ich da höre, die da gespielt wird, dass ich die dann am Mikrofon auch eben darstelle und spiele. Gibt oft so den Gedanken, ja, Schauspielerei ist ja nur synchron oder nur am Mikro. Es ist ein bisschen komplizierter, denn wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich drehe, dann spiele ich ja mit meinem gesamten Körper. Da ist also ist mein Gesicht, mein ganzer Physiognomie, mein Körper, meine Aktion, meine Körperhaltung und so zu sehen und spielt damit. Wenn ich eben am Mikrofon stehe, habe ich in Anführungszeichen dann nur die Stimme, aber eben auch nur die Stimme. Wenn die wackelt, wenn die nicht stimmt, das hört man dann sofort. Mhm. Und da ist dann, dass man da scheitert, dann auch noch viel schneller, weil wenn man da nicht genau drauf liegt und das genau wiedergibt und spielt, dann ist eben, leidet die Synchronisation ein bisschen. Und deswegen eben, weil nur die Stimme da ist. Und ich darf mich dann da teilweise am Mikro ja nicht so richtig bewegen, damit ich keine Nebengeräusche mache. Also da ist die Schauspielerei schon sehr gefragt, sich dann, wie du sagst, in die Rolle reinzuversetzen und den Ton richtig zu treffen.
Das heißt aber auch, wenn du das jetzt so sagst, du bist auch in der Bezeichnung, du bist auch klassisch Synchronschauspieler. Also das ist ja immer so eine Sache, da gibt es ja auch unterschiedliche Gedanken, aber Synchronsprecher kommt dem ja nicht, oder ist dem ja nicht gerecht, was du dann machst oder was ihr ja auch in der Synchronbranche macht. Ihr seid ja da auch sehr aktiv am Tun, also nicht nur am Sprechen. Ja, das ist ja, wie du sagst, das Schauspielern halt auch dabei.
Ja, das ist es und das sehe ich auch so. Ich hänge nicht so an dem Begriff, wenn jetzt einer Synchronsprecher zu mir sagt, das finde ich völlig in Ordnung. Das ist halt eine genauere Definition Synchronschauspiel. Aber da hänge ich nicht dran. Ich weiß, was gemeint ist, wenn jemand sagt, ach, der Synchronsprecher, dann ist das schon normalerweise. Also das, wie gesagt, das stört mich nicht.
Das ist gut zu wissen. Das heißt, die da draußen, die dich da mal irgendwo betreffen, die können da auch mal ins Anführungsstrichen Fettnäpfchen treten. Das ist dann kein Thema. Sehr gut.
Ist kein Fettnäpfchen, nein, finde ich völlig okay.
Okay. Jetzt hast du ja gesagt, oder wir haben festgestellt, du machst das ja schon eine ganze Zeit lang, seit einigen Dekaden kann man sagen. Ja. Wie hat sich denn in deinen Augen diese Synchronbranche verändert? Also wo siehst du eine Veränderung, wo du sagst, ach, das war früher schon besser und das ist heute vielleicht sogar besser?
Von besser weiß ich nicht. Also ich habe wirklich eine tolle Entwicklung durchgemacht. Als Kind gab es halt noch Filmrollen und Filmvorführer und da wurden die Takes da wurde der Film auseinandergeschnitten in kleine Schnipsel und dann vorgeführt und das wurde auf Einspur-Tonbänder aufgenommen. Das heißt, man konnte auch nicht mehrere Tonspuren gleichzeitig hören, also maximal zwei. Diese Entwicklung dann hin zum Digitalen, also dann über, ja, dass dann plötzlich mehr Spurbänder waren, dass man dann dazu übergegangen ist. Früher haben wir alle noch gemeinsam oft im Studio gesprochen. 3-4 Rollen stehen gemeinsam vorm Mikro und es gibt den einen oder anderen, ja, Satz zu sprechen in dem Take und dann sprachen wir das gemeinsam. Ab dem Zeitpunkt, wo wir einzelne digitale Spuren aufnehmen konnten und die dann hinterher auch zusammen hören konnten natürlich, wenn man dann noch einen fehlenden aufgenommen hat. In dem Moment hat sich die Arbeit verändert, weil wir dann nicht mehr gemeinsam am Mikro standen, sondern eben immer einzeln und die ganze Rolle von Anfang bis Ende durch den Film dann durchsynchronisiert haben. Insofern ist das ein bisschen schade, weil das immer sehr schön und auch ein toller Vorgang war, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und ich als Kind, Jugendlicher die Möglichkeit hatte, von den Koniferen, die es damals gab, direkt abzugucken, wie die es machen. Wie macht er denn das? Und das hat mir natürlich auch geholfen. Also die Arbeitsweise hat sich sehr geändert. Ich fand das alles faszinierend, diese Entwicklung mitzumachen, der beizuwohnen, dabei zu sein. Die Arbeitsweise hat sich geändert und natürlich versucht, gab es früher schon Versuche, das möglichst billig und schnell zu machen und, und heute gibt es das auch noch. Heute sind die Mittel vielleicht ein bisschen brutaler, weil das Arbeitspensum sich natürlich erhöht hat. Aber sagen wir mal so, die meisten Synchronisationen in Deutschland werden ernsthaft betrieben und da geht es nicht nur darum, das schnell Geld zu machen und das irgendwie wegzusynchronisieren, sondern gerade die Kinosachen natürlich auch besonders oder auch eben anspruchsvolle TV-Sachen werden da, sag ich mal, wird schon Geld reingesteckt und wird sich Mühe gegeben, das richtig schön für den Zuschauer dann auch zu produzieren. Hm. Wie gesagt, was da besser ist, die Entwicklung habe ich erlebt und ich könnte jetzt nicht sagen, das war früher alles besser, um Gottes Willen, keine Ahnung. Aber früher war was besser und da war heute mal was besser. Also das ergibt sich dann so.
Ja, ja, okay. Ist aber spannend. Also das gerade dieses Miteinander im Studio stehen, das habe ich jetzt auch von der einen oder anderen Seite gehört, das wird schon auch ein bisschen vermisst, weil, ja, wie du sagst, auch dieser Lernprozess, gerade vielleicht auch bei den jüngeren Synchronschauspielern, die dann vielleicht einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, von diesen Koryphäen zu lernen. Und ich meine, jetzt wäre das ja mit Sicherheit für den einen oder anderen auch spannend, mit dir zusammen dann zu arbeiten, also im Synchron. Ich meine, du hast ja dann in der Synchronregie hast du ja dann doch mit Sicherheit den einen oder anderen auch vor dem Mikro und arbeitest ja schon aktiv. Aber ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn man dann nochmal jemanden beim Arbeiten zuhören kann. Also ich finde das ganz, ganz spannend.
Ja, das ist ein fundamentaler Change. Das stimmt schon. Das ist schon deutlich was anderes. Bei mir, der Aspekt, dass ich vermisse, mit den Kollegen zusammen da zu sein, ist das eine. Das andere aber ist, dass ich auch damals tatsächlich schon immer gerne, sehr gerne, wir haben es dann geixt genannt, aufgenommen wird, also geixt raus aus den anderen Rollen alleine. Das hat einen Vorteil, nämlich wenn die Rolle, gerade wenn die Rolle kompliziert ist, dass man, wenn man angefangen hat, alleine vor dem Mikro steht und alleine in den Flow kommen kann, diese Rolle zu spielen. Wenn ich synchronisiere in der Gruppe sozusagen, dann hat meine Rolle vielleicht 10 Takes hintereinander in einem Dialog, dann hat er wieder 8 Takes Pause und dann spricht dann der andere oder die andere und dann bin ich wieder mit meiner Figur dran mit dem nächsten Dialog. Das heißt, wenn die Rolle schwer ist, dann muss man sich immer wieder ein bisschen konzentrieren, um wieder in diese Figur auch zurückzukommen, weil man mal zwischendurch draußen auf dem Klo hat sich einen Kaffee geholt, hat noch nette Kollegen getroffen, ein bisschen geschwatzt auf dem Flur, geht dann wieder ins Studio und wenn, wie gesagt, wenn die Rolle ein bisschen anspruchsvoller und schwieriger ist, da dann wieder reinzugehen, kostet einfach noch ein bisschen mehr Mühe, als wenn ich anfange und dann irgendwann das so ein bisschen absurfen kann und so einen Flow bekomme. Auf diese Figur zu spielen. Von daher finde ich dieses Einzelaufnehmen für die Konzentration auf so eine Figur, auf so eine Rolle tatsächlich besser.
Okay, das ist ein spannender Einblick, definitiv. Das finde ich wirklich, wirklich spannend. Danke dir dafür. Was ich mich schon gefragt habe und was auch aus der Community eine Frage war, die möchte ich jetzt gerade mal reinwerfen. Gab es denn schon mal eine Rolle, also eine Synchronrolle, wo du gesagt hast, nee, die spreche ich nicht. Das möchte ich nicht, weil du den Inhalt gesehen hast vielleicht oder den Schauspieler nicht magst.
Bin tatsächlich einmal in meinem Leben aus einer Serie ausgestiegen, die ich so zum Kotzen fand, dass ich dachte, nee, sorry, diese Scheiße möchte ich nicht nochmal machen. Und das war schon während der ersten Staffel so. Und dann kam eine, dann habe ich da schon gesagt während der ersten Staffel, ey, das finde ich wirklich, sorry, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das war so eine Sitcom-Nummer und das hat mir so überhaupt kein, das war irgendwie, da war das gesamte Arbeitsklima war nicht so irgendwie, auch im Studio, das war irgendwie, ich weiß nicht, es war überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich schon während der ersten Staffel gesagt, na hoffentlich gibt es keine zweite, habe ich wirklich keinen Bock drauf. Dann kam eine zweite Staffel und habe mich dann so ein bisschen breitschlagen lassen, nein, das kannst du jetzt nicht machen und mach da mal so, ja gut. Da habe ich die zweite Staffel gesprochen und während ich die zweite Staffel spruchte, dachte ich, das geht gar nicht. Und dann habe ich tatsächlich, während diese zweite Staffel noch lief, gesagt, also Leute, ganz ehrlich, definitiv, wenn es eine dritte Staffel gibt, ich bin raus. I'm very sorry. Bist du verrückt? Das kannst du nicht machen. Deine Karriere ist zu Ende. Die werden dir immer sauer sein. Ich sage, ja, weiß ich nicht, aber das ist auch nichts, wenn ich da eine Figur spreche, wo ich das Ganze irgendwie, das war nichts Schlimmes, das war jetzt nicht, aber es war einfach irgendwie, für mich war das dröge und ich mochte es nicht und ich bin dann tatsächlich ausgestiegen zum Ende der zweiten Staffel und da gab es einige, waren dann ein bisschen wirklich eine Weile ein bisschen sauer auf mich, hat sich aber zum Glück in Grenzen gehalten und ich durfte dann weiterarbeiten irgendwann.
Ja, was ein Glück. Ich würde kurz auf das Thema der Synchronregie mal eingehen wollen. Das finde ich nämlich auch super spannend. Jetzt du als jemand, der schon doch auf beiden Seiten gearbeitet hat. Wie unterscheidet sich das denn in der Synchronregie? Du hast ja vorhin schon gesagt, du kannst gut Englisch. Das heißt, du kamst in den Dialogbuch, kamst dann von da zur Regie. Achtet man dann anders drauf, weil man die andere Seite besser kennt? Also weil man sagt, ich habe da ja schon mal gearbeitet, ich weiß also, auf was ich achten muss. Ist das ein Vorteil, als wenn man als Synchronsprecher, als Synchronschauspieler in die Regie mit reinsteigt?
Als Sprecher ist es, finde ich, ein Vorteil, wenn hinten einer sitzt oder eine sitzt, die selber auch synchron spricht vom Mikro. Mhm. Es gibt auch ganz wundervolle, einfühlsame Regisseurinnen und Synchronregisseure, die nicht sprechen und trotzdem eine fantastische Regie machen. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass eben jemand, der das selber am Mikro auch kennt, die Situation, dann anders ist in der Regie, einfach weil diese andere Seite auch bekannt ist. Also ich habe mich oftmals früher mit Regisseuren wohler gefühlt, die das Synchronisieren auch gemacht haben und konnten. Mhm. Definitiv nicht immer so und so weiter und so fort. Aber es war manchmal schon das Gefühl, dass, also früher vor allen Dingen, so als ich noch ganz kleiner People war, da waren öfter mal Leute dann in der Regie, die irgendwie dich das haben 30 Mal sprechen lassen und ich weiß nicht, ob es dann am Schluss irgendwie wirklich besser geworden ist. Ja, manchmal bestimmt auch. Aber ich fand es immer hilfreich, Regisseurinnen und Regisseure hinten zu haben, die auch wissen, wie das sich anfühlt, wenn man da vorne alleine rumsteht und das versucht.
Okay. Jetzt als Synchronregisseur hast du da auch ein Mitspracherecht, wenn es um die Stimmenauswahl geht?
Ja, ich mache auf jeden Fall Vorschläge. Das letzte Say liegt immer beim Verleih. Mhm. Das heißt, wir würden üblicherweise drei Stimmen vorschlagen. Es sei denn, es gibt bereits festgelegte Stimmen, da hat der Verleih dann schon vorher einen Haken dran, sagt, wir nehmen den oder die für diese Figur. Manchmal gibt's ja auch dann ein Casting, wo dann der Verleih auf jeden Fall auch aussucht, manchmal sogar in Amerika, also Star Wars Episode 1 und 2 und 3, da wurden die Sprecher noch direkt in den USA approved. Gab auch für Yoda dann in Episode 2 ein Probesprechen. Das hatte halt den Grund, dass also Frank Oz früher in den ersten Star Wars Filmen, also 4, 5 und 6, von und zwar auch immer unterschiedlichen älteren Kollegen gesprochen worden ist. Aber Frank Oz ja ein junger Mann, damals ist ja in meinem Alter, war. Und dann kam Episode 1 und wir haben Casting gemacht und es wurde dann wieder drei ältere, wundervolle Kollegen gecastet. Und Gary Wolf hat das Probesprechen sozusagen gewonnen, wie wir dann sagen, und hat dann das wundervoll gesprochen. Und als Episode 2 kam, war er leider krank und konnte nicht mehr arbeiten. Und dann gab es ein neues Casting und dann wurden wieder drei gecastet. Und der dritte kam nicht, der war verhindert, der kam nicht und wir mussten drei abschicken. Und ich hatte als Kind und so immer schon Sesame Street die Stimmen mit imitiert, die auch Frank Oz dann da gesprochen hat. Und ich konnte Yoda halt auch irgendwie ganz gut. Und dann habe ich ein bisschen aus der Not mich als Yoda aufgenommen. Und dann kam aus USA, wir haben keinen auf der ganzen Welt, der so close am Original ist wie du. Du bist unser Yoda. Vielen Dank. Und das war natürlich eine große Ehre, eine große Freude.
Wow. In Star Wars Jargon sagt man, hat ja die Macht quasi ihre Finger im Spiel gehabt.
Aber also, richtig, ja.
Aber richtig. Das ist ja richtig cool. Siehst du, ich glaube, das ist so ein Insider, den kennen wahrscheinlich auch nicht viele. Also vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Sehr cool. Wenn du jetzt jemanden vorschlägst für so eine Rolle.
Ja.
Du hast ja vorhin schon gesagt, du achtest natürlich auch darauf, dass du selber sehr so nah wie möglich am Original bist. Ist das für dich aber auch ein Grundkriterium, dass du sagst, naja, muss es zur Rolle passen oder muss die Stimme passen? Also wie entscheidest du da, wen du da ins Rennen gibst, wenn du da was abgibst?
Also wir gucken natürlich schon auf ein gewisses Soundmatch, dass die Originalstimme zur Synchronstimme möglichst oder Synchronstimme zur Originalstimme möglichst passt. Ist aber nicht immer so. Und es geht dann auch wirklich sehr um das Synchronspiel, wie jemand dann die Figur spielt und eben nah am Original, wenn es geht, darstellt. Und also wenn die Stimmfarbe, ich habe auch schon Leute gesprochen, wo ich dachte, ey, das bin ich überhaupt nicht. Also von meinem gesamten Stimmvolumen oder Range ist das was ziemlich anderes. Das kann aber auch funktionieren, wenn dann das Spiel stimmt. Und denn der deutsche Zuschauer, der nicht andauernd hin und her switcht, wie man es heute ja auch machen kann, hatte da gar nicht ja die Möglichkeit, sozusagen die Kontrolle, wie klingt die Stimme im Original, wie klingt die Synchronstimme. Das kann man heute viel leichter feststellen. Und damals ist es eben so gewesen, wenn jemand etabliert war auf diesem Schauspieler oder dieser Schauspielerin und das hat jetzt nicht hundertprozentig gematcht im Soundrange, aber der deutsche Zuschauer hat diese Stimme bereits sozusagen so im Ohr, dass sich ein komisches Gefühl im Bauch einstellt, ohne dass man weiß, warum, wenn dann so eine andere Stimme drauf liegt. Deswegen bleibt man natürlich gerne dann bei der jeweils irgendwann mal ausgewählten Stimme.
Das sind coole Einblicke. Vielen Dank auch dafür. Ich würde gerne zu ein paar Star Wars spezifischeren Fragen kommen, wenn es dir genehm ist.
Gerne mal gucken, was ich davon sagen kann, ja.
Ja, es sind eher so auch Star Wars spezifisch auf dich wirklich gemünzt, weil es geht jetzt zum Beispiel darum, du hast ja Yoda und Maul in The Clone Wars gesprochen. Also du hast ja zwei sehr ikonische Charaktere dort gesprochen. Natürlich Saw Gerrera auch stellenweise war ja auch schon mit dabei. Wie ist es denn, zu wissen, dass man irgendwie in einem großen Franchise zumindest zwei der größten, der wichtigsten Charaktere auch spricht. Wie fühlt man sich da? Wie hast du dich gefühlt?
Also Yoda zu sprechen war noch was Besondereres sozusagen als Darth Maul, obwohl ich die Figur auch ganz große Klasse fand. Aber natürlich war der Reiz an Yoda einfach die Weisheit und die Figur an sich zu spielen, weil das eben ein ganz besonders toller Charakter ist. Sorry, bei mir sind Bauarbeiten im Haus. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das brummt hier die ganze Zeit, die bohren. Ich weiß nicht, was die da gerade machen im zweiten Stock.
Es hält sich im Grenzen. Okay. Man hört es nicht so schlimm.
Ja, wenn ihr da irgendwas hört, dann das sind die im zweiten Stock, die 4 Wochen, jeden Morgen, sehr früh dann dabei.
Na super, das sind ja tolle Voraussetzungen, in den Tag zu starten.
Ja.
Oh Mann. Jetzt hast du gerade Darth Maul angesprochen. Also Yoda war noch besonderer, aber Maul ist ja so ein Charakter, der hat ja in Episode 1 ist er ja von Ray Park gesprochen worden im Original, in den Clone Wars dann von Sam Witwer. An wem hast du dich mehr orientiert im Nachgang? War das dann an Sam oder weil du ihn ja schon in Episode 1 auch gesprochen hast, dann doch eher an
Ray Park? Ganz klar. Mhm. Also so wie der das angelegt hat und wie ich es da abgenommen habe und dann übertragen habe, so habe ich es dann beibehalten.
Also als wie Ray Park. Mhm.
Aber der andere, der Sam, hat es ja auch irgendwie versucht, dann anzugleichen und so diesen gleichen Charakter zu spielen eben. Also es geht dann immer um das, wie ist der Charakter? Was spielt der da gerade, der Schauspieler?
Mhm. Was war für dich so anstrengender? Jetzt ist Maul ja sehr aggressiv, manchmal auch ein sehr ruhig aggressiver Ton. Und Yoda ist ja der Weise, aber hat ja so sein, man sagt ja bös gesagt, Sprachfehler. Also er hat ja eine komische Grammatik. Ja. Was war für dich anstrengender zu sprechen?
Es ist einfach rein stimmlich Yoda natürlich eine viel größere Belastung für die Stimme, weil man diese Art zu sprechen eben herstellt, nur indem man die Stimme ein bisschen kaputt macht. Also man kann nach 50 Takes Yoda kann ich dann eigentlich gleich mal eine schöne längere Pause machen oder so. Also weil das ist eben, sie geht sehr auf die Stimme und dann muss erstmal ein Teechen getrunken werden und oder man macht am nächsten Tag weiter. Also es gibt so ein Limit, ab irgendwann sagt dann die Stimme, jetzt bin ich eigentlich mehr oder weniger heiser für den Rest des Tages und dann erhält man besser die Klappe.
Okay, ja, das kann ich mir aber vorstellen. Also Yoda ist schon auch ein, empfinde ich auch immer als sehr anstrengend, weil das ja dieses, dann ist es ja das Rauch, so also ein bisschen rauchig, tiefe, aber
ja genau, dann geht er wieder so hoch.
Quietschende ja, noch, ja, ja, genau, also das ist natürlich schon anstrengend, kann ich mir sehr vorstellen. Hast du denn für dich selber gemerkt, gerade so der Unterschied zwischen animierter Serie oder Film und Fernsehen einzusprechen, gibt es da was dir persönlich mehr Spaß macht oder Spaß gemacht hat? Jetzt hast du ja sowohl Star Wars Live Action als auch Star Wars animiert eingesprochen.
Ja, Live Action ist schon ein bisschen mehr irgendwie, ja, man sieht halt mehr, es ist ja viel ausgeprägter als die Animation, ist ja sweet und nice und so weiter, aber ist ja eben etwas, ja, sagen wir mal, reduzierter. Aber vom Sprechen her ist es ähnlich. Also da ist nicht sehr ein großer Unterschied.
Ich habe ja schon mit anderen Gästen gesprochen gehabt, gerade auch so, du machst ja auch so ein bisschen im Videospielbereich, bist du ja auch bei dem einen oder anderen Spiel dabei. Es ist ja dann, ich sag gerade Animationsserie und Videospiel haben eine gewisse Ähnlichkeit, weil ja ganz oft dann mehr oder minder das Bild ja nicht unbedingt sofort vorhanden sein kann. So habe ich zumindest jetzt auch rausgehört.
Manchmal,
also bei Videospiel ganz sicher. Mhm. Ja, aber du bist da so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, alter Hase, du kommst da ohne Probleme.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und weißt du, es ist ja bei der Synchronisation auch immer eine Stimmungsfrage. Das heißt, wenn eine gute Stimmung im Atelier ist, wenn wir sprechen, kommen wir rein ins Studio oder auch Atelier, wie wir sagen, und die allermeisten meiner Kollegen sind wundervoll und wir haben uns sehr gerne und machen Witze und Scherzen. Wir lachen gerne, wir lachen viel, wir erzählen uns Witze, wir freuen uns, wenn wir uns sehen, üblicherweise. Und die Arbeit läuft halt immer schön und besser, wenn im Team eine gute Stimmung herrscht. Wenn da irgendein Stress ist, weil irgendwelche, weiß ich nicht, Production Dates oder so, man muss was fertig machen oder es ist was falsch gelaufen, wie auch immer. Also es gibt natürlich auch manchmal nicht so schöne Stimmungen. Das gibt's überall im Leben, in jedem Arbeitsbereich, und es macht halt immer mehr Spaß, wenn gute Laune da ist. Gute Laune ist extrem wichtig für gutes Spiel.
Ja, das glaube ich. Wenn du jetzt einen Freifahrtschein hättest und könntest dir eine Star-Wars-Rolle aussuchen, die du gerne, oder wo du sagst, die würde ich gerne sprechen, welche wäre das? Hättest du eine alternative Rolle zu denen, die du schon sprichst, wo du sagst, ach, würde ich gerne mal machen?
Oh, ehrlich, offen gestanden, nee. Also ich bin sehr glücklich über das, was ich da machen durfte und darf. Und da habe ich jetzt nicht irgendeine Ambition, wo ich sage, ah, die Figur wäre jetzt aber noch toller oder so. Nein, ich bin sehr happy mit dem, was ich da mache.
Das freut mich zu hören. Sehr gut. Jetzt haben wir ja von drei verschiedenen Star-Wars-Charakteren gesprochen. Yoda, Maul und Saw Gerrera. Gibt es irgendwas, wo du sagst, du hast ja gesagt, Yoda ist der Besonderere, aber gibt es noch was anderes, was diese Charaktere für dich besonders macht, wo du sagst, Mensch, das ist so das, was ich auch gerne weitergebe an die Fans, wenn sie mich danach fragen?
Ich freue mich, wenn Menschen mir sagen, dass sie da meine Arbeit mögen und schön finden und die das gut finden und mir da freundliche Sachen sagen. Das finde ich schön. Das freut mich, wenn ich Freude machen kann und wenn das was wahrgenommen wird als was Besonderes. Das ist ja natürlich dann mein Applaus, mein Benefit sozusagen, wenn Leute sich über meine Arbeit freuen.
Ja, aber jetzt so auf die Charaktere, jetzt wirklich du ganz persönlich, wenn du dir die auch anguckst, ich weiß, schaust du dir deine Machwerke im Nachgang auch alle an?
Ja. Hast du alles gesehen? Also nicht alles, was ich gesprochen habe, aber Regie natürlich. Aber beim Sprechen. Also ich habe sicherlich nicht alle von den Animation-Sachen gesehen oder so. Das ist dann im Studio, sehe ich das, und dann sehe ich das nicht mehr.
Okay. Aber wenn wir jetzt mal Yoda, Maul und Saw Gerrera mal nebeneinander stellen, es hat ein Charakter noch einen besonderen Aspekt für dich? Also das war eher so die ursprüngliche Frage. Also gibt's was Besonderes an diesen Charakteren, wo du sagst, Mensch, das macht mich auch stolz, denen zu sprechen. Mein Yoda hat's ja durch den Zufall gegeben. Bei Maul wäre natürlich auch spannend, wie es dazu gekommen ist, dass du dann überhaupt noch eine zweite und sogar noch eine dritte Rolle im Star Wars Genre sprechen
musst. War ja klar, dass Darth Maul in Teil 2 nicht mehr vorkommt. Und ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob wir damals ein Casting für Darth Maul gemacht haben oder nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt offengestanden nicht mehr. Ich weiß definitiv für Yoda bei der Episode 1 und dann eben auch bei Episode 2. Ich finde schon deswegen Yoda auch noch irgendwie, wie ich vorhin schon so sagte, was ganz Besonderes, weil da ja auch oft so eine Grundweisheit eben durch sein Wissen und wie man eben sich verhält. Also der hat ja auch ein paar Lebensregeln dann immer mal so rausgehauen zwischendurch, ohne das groß zu präsentieren, aber wo dann einfach mal, ja, es stimmt, dass wenn man das so und so besiegen will oder da vorgehen will, dann geht man am besten diesen Weg und nicht den Weg. Also das fand ich schon von den Aussagen, vom Inhalt, was Yoda so geäußert hat, eben bedeutender als eine Figur wie Darth Maul oder Saw. Die haben natürlich was ganz Mystery-mäßiges und tolle Figuren, ja, also ganz großartig. Aber tatsächlich eben, und ich meine, von allen, also bisher hat Saw Gerrera nicht so wahnsinnig viel gesagt, ja, schon wichtige Figuren auch, aber jetzt so von den, wenn ich mal jetzt Takes zusammenzählen würde, wie viele Yoda-Takes habe ich in meinem Leben gesprochen, wie viele von Darth Maul und wie viele von Saw, dann liegt Yoda natürlich da auch noch ganz weit vorne.
Ja, das stimmt. Ja, Yoda ist ja nun mal auch so einer der Charaktere, gerade in Clone Wars ist der gefühlt in jeder zweiten, spätestens dritten Folge irgendwie aufgetaucht. Ja. Das ist da Maul weniger. Und Saw, gut, der hat natürlich jetzt auch wieder durch die Andor-Serie seinen weiteren Auftritt, sage ich mal. Also das heißt, da wird er ja auch wieder dabei sein. Vielleicht kriegt er da ja auch wieder ein bisschen mehr zu sprechen. Aber wir wissen ja auch, wie es mit ihm endet. Also das ist ja auch schon fertig durch Rogue One.
Böse,
also
von daher. Böse.
Lass uns nochmal auch kurz auf ein paar andere Rollen oder auf ein paar andere Schauspieler zu sprechen kommen. Ich habe noch ein paar Star Wars-spezifische Fragen aus der Community gesammelt, da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Ja. Deshalb jetzt erstmal so ein bisschen noch in die anderen oder zu den anderen Schauspielern, die du synchronisiert hast. Wir hatten ja Brad Pitt gesagt, du sprichst ihn seit dem Film 7. Gab es da eine Rolle oder waren das vielleicht schon Rollen, du hast doch 12 Monkeys schon gesagt, die dir besonders schwer gefallen sind, wo du gesagt hast, boah, da habe ich richtig dran zu knabbern gehabt. Also
ja.
Weil das geht ja auch, also man geht ja nach Hause und vielleicht nimmt man es ja trotzdem auch so ein bisschen mit manchmal, je nachdem, was man dann spricht.
Ja, nehme ich oft mit. Wenn ich dann den Film vorher gesehen habe, beschäftige ich mich ja auch schon mit der Figur. Also das findet also nicht nur alles im Atelier statt. Ja, bei 12 Monkeys oder bei Fight Club oder bei Snatch ist halt die, also gerade bei Snatch zum Beispiel, wo ja ein Fantasiedialekt oder so erzeugt wurde, den nur seine besten Kumpels und seine Mama verstanden haben. Ich habe noch mal nachgeguckt, das waren noch nicht mal 100 Takes, die Rolle. Und trotzdem hat die natürlich wirklich so, ist die so herausgestochen und wir haben so oft auf dem Boden gelegen vor Lachen im Studio, dass wir alle Tränen in den Augen hatten. Und also ist ja normalerweise auch so, wenn du jetzt im Synchronatelier sprichst, dann ist oft das, dann sagt der Synchronregisseur hinten, mach mal noch eine Aufnahme, das war noch ein bisschen zu undeutlich, dass du musst ein bisschen präziser sprechen. Und da war es eben immer genau umgekehrt, dass der Regisseur gesagt hat, du musst das noch mehr vernuscheln, du musst das noch mehr verdrehen, du musst das noch weiter in Richtung Unverständlichkeit bringen. Also das genaue Gegenteil von dem, was man sonst immer im Studio von der Regie zu hören bekommt. Das war, wie gesagt, eine sehr herausfordernde, aber extrem lustige Arbeit und ja, wir hatten viel Spaß alle.
Das ist aber auch, wenn du es so gerade sagst, wenn man dann so plötzlich umdenken muss, so immer eigentlich sehr betont sprechen, dass die Leute das auch gut verstehen und dann plötzlich müssen wir ein bisschen nuscheln. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es dann plötzlich so im Gegenpol
ist. Mach noch eine, das war zu deutlich. Hä?
Ja. Aber ich finde deutlich ein super Thema, weil wen ich im Englischen ganz, ganz schlecht verstehe, das ist Kiefer Sutherland. Ja. Den hast du ja auch jahrelang gesprochen, zum Beispiel in 24. Das ist eine der Serien, die meine Frau und ich sehr gesuchtet haben, so wie man so schön sagt. Das war eine sehr intensive Rolle. Wie war das für dich? Der hat ja viel gebrüllt. Der hat aber auch emotionale Momente gehabt. Also es ist ja auch dann, er hat ja quasi innerhalb von 24 Stunden die Welt gerettet oder zumindest den Tag. War das für dich gerade auch in diesem damals auch neuen Format? Man 24 hat ja eine Idee dahinter gehabt, also 24 Stunden wirklich in Echtzeit zu spielen. Hat dich natürlich nicht betroffen, du warst ja nicht in jeder Szene mit drin, aber wie war das auch was Besonderes für dich, da zu sagen, okay, guck mal, ist eine coole Rolle und der brüllt auch viel. Hat dich das sehr beansprucht am Ende auch?
Viel Brüllen beansprucht immer die Stimme und dass er so relativ ein bisschen, sagen wir mal, Tendenz zum undeutlich sprechen hat im Original. Das haben wir so ein bisschen dem entgegengesetzt, dass es also vielleicht einigermaßen besser zu verstehen war denn bei mir.
Wie gesagt,
Schreierei ist immer sehr anstrengend für die Stimme. Wie du sagst, du hast es durchgesuchtet. Also es gab ja damals noch nicht Binge-Watching, weil es dieses Format nicht gab. Nun war Bildsprache diese Serie dann auch was ganz Besonderes mit den Splitscreens und so weiter und die Art, das so zu erzählen, dass man einen 24-Stunden-Tag in einer Serie erzählt, wo jede Folge eine Stunde darstellt. Das war ja netto immer so 45 Minuten ohne die Werbung. Und damals gab es noch keine DVDs oder CDs, damals gab es VHS-Kassetten. So, und das bekam also, weil die erste Staffel wurde in Hamburg synchronisiert und ich bekam vor der ersten Staffel 24 VHS-Kassetten nach Hause. Und dann habe ich mich am Freitag, am Montag sollte ich nach Hamburg fahren, um die ersten drei Folgen zu sprechen. Und dann habe ich am Freitagabend gedacht, na ja, jetzt guckst du dir mal die ersten drei Folgen an, damit du schon mal im Bilde bist, worum es geht. Da habe ich Samstagvormittag angefangen und dann konnte ich nicht aufhören bis Sonntagnacht. Und habe also alle 24 Folgen netto eben 43 Minuten pro Folge komplett durchgebinged, durchgesuchtet sozusagen eben aufgrund der extremen Spannung, die das Ding ja auch für mich dann in dem Moment, wo ich geguckt hatte, hatte. Ja, also da habe ich das erste Mal Binge-Watching gemacht, obwohl es das noch gar nicht gab.
Cool, aber da, auch, dass du so gefesselt warst von der Serie, das ist ja auch was
Absolut,
ganz, ganz Besonderes.
absolut.
Ich meine, jetzt kann man natürlich auch sagen, ich war ein bisschen von der letzten Staffel enttäuscht, also dieses offene Ende, aber es ist ein anderes Thema, wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Ich würde gerne eine Frage stellen und jetzt kann das eventuell sein, dass du dazu nichts sagen darfst. Es geht aber nicht um Star Wars, es geht aber um Marvel. Du sprichst ja den Tony Stark, also Iron Man, seit dem Iron
Ja.
Man-Film. Ich glaube, sogar vorher hast du, glaube ich, schon in einer After-Credit-Scene im Hulk-Film hast du ihn, glaube ich, sogar schon das erste Mal gesprochen, wenn ich mich nicht irre.
Richtig,
Ich weiß
sehr
es nicht
gut.
genau.
Ja.
Ja, genau, habe ich doch noch richtig im
Ja.
Kopf. Jetzt kommt ja Robert Downey Jr. als Dr. Doom wieder in Zukunft. Das ist ja durch Presse und alles schon durch. Hast du schon was gehört? Darfst du schon was sagen? Wirst du ihn nochmal sprechen in dieser Rolle
Ich
auch?
habe noch nichts gehört und wenn ich was gehört hätte, dürfte ich es nicht sagen und würde es nicht
Okay, dann frage ich anders, würdest du ihn gerne nochmal
auf
sprechen
jeden
in
Fall.
dieser Rolle danach?
Natürlich ist er
Auf
fantastisch.
jeden Fall.
Ja, das ist ja von der Geschichte her ganz, ganz toll, toller Twist und dass sie das jetzt machen, finde ich ganz, ganz wunderbar und wünsche dem Film auf jeden Fall sehr viel Erfolg. So oder so.
Und dann wünsche ich der deutschen Synchronisation auch viel Erfolg und ich hoffe, dass wir dich wieder hören werden in dieser Rolle dann auch. Wenn du jetzt auf alle deine Filme, jetzt hast du so viel gemacht, wahrscheinlich geht da auch viel verloren im Laufe der Zeit, aber gibt es so einen persönlichen Lieblingsfilm oder eine persönliche Lieblingsserie, an der du in deinen Jahren mitgewirkt hast, wo du sagst, das ist wirklich mein persönliches Highlight? Gibt es da den einen oder die eine Serie?
Er war schon 24, also wenn man jetzt so als absolute Highlights mal nachdenkt, das war eben damals sowas Besonderes auf verschiedenen Ebenen, das war schon auch ganz toll dabei gewesen zu sein. Ich mache jetzt eine Serie, habe da drei Staffeln gesprochen von einer, die heißt Godfather of Harlem mit Forest Whitaker, die den ersten schwarzen Mafia-Boss, den es wirklich gegeben hat, so 50er, 60er Jahre in den USA, in New York spielt und die sich eben an Martin Luther King, also auch an realen Figuren und eben diesen Bumpy Johnson, den er da verkörpert, womit so ein Mafia-Boss dann eben so Probleme hat mit der chinesen Mafia, mit der italienischen Mafia, man muss, es ist so, teilen sich dann das auf und haben dann ihre Reibereien. Und wie gesagt, es ist ja eine historische Geschichte, muss ich sagen, finde ich ganz großartig inszeniert und gespielt und ja, das ist eine ganz tolle Serie. Lustig, zu dieser Serie gibt es eine kleine Anekdote. Die erste Staffel haben wir komplett in Schwarz-Weiß synchronisiert. Und ich dachte, wow, die machen eine Serie 50er, 60er Jahre und alles in Schwarz-Weiß. Hut ab, finde ich ja mega cool. Und da habe auch allen erzählt, ja, da habe ich eine, das lief, keine Ahnung, auf irgendeinem Streaming, den weiß ich nicht wo, habe ich damals nicht gehabt und nicht gesehen. Und habe aber allen erzählt, ich habe da eine ganz tolle Serie angefangen und hier gesprochen, alles in Schwarz-Weiß ist mega, ist super und so. Kommt die zweite Staffel, ist das Bild in Farbe und ich sage, och, haben Sie jetzt in Farbe? Naja, auch nicht schlecht, aber eigentlich fand ich ziemlich cool in Schwarz-Weiß, sagt der Regisseur. Nee, nee, nee. Die erste Staffel war auch schon in Farbe. Wir hatten nur schwarz-weißes Arbeitsmaterial. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich, wie gesagt, das hoch gelobt hatte als wow, cool, in Schwarz-Weiß, das ist ja mal was. Und dann war ich kurz ein bisschen sehr überrascht. Also ja, jetzt in Farbe ist trotzdem super, aber in Schwarz-Weiß auch mega gewesen. Also von daher bin ich da meinem Arbeitsmaterial. Ich war so fest überzeugt, dass es Schwarz-Weiß ist, dass ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin.
Das glaube ich dir gerne. Okay, aber das wäre jetzt auch eine Empfehlung, wo du sagst, schaut euch die doch auch
Ja,
mal an.
die hat auf jeden Fall was, weil also ist ein dokumentarischer Charakter und die ganze Serie ist super inszeniert.
Sehr gut. Also ihr da draußen, wenn ihr das hört, dann schaltet dort auch gerne nochmal ein. Es wird einen Link geben in den Shownotes dieser Folge. Jetzt würde ich gerne noch zu zwei Punkten kommen, zum bisschen Zukunftsaussicht, weitere Projekte. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu dem Bereich, darf man drüber sprechen oder nicht. Du hast ja jetzt wahrscheinlich, ich gehe davon aus, weil wir Mitte des Monats kriegen wir Andor Staffel 2. Das heißt, da seid ihr mit den Synchronarbeiten wahrscheinlich einfach schon durch, nehme ich an. Okay, da kann man nichts zu sagen. Nichts sagen ist auch eine Antwort. Ich weiß Bescheid. Okay,
Wenn nichts
danke.
veröffentlicht
Aber
ist, wird nicht drüber geredet. Sobald es online oder on
okay.
air ist oder im Kino ist, dann ja, aber so noch nicht.
Okay. Das ist ja absolut in Ordnung. Das ist ja das Problem, habt ihr ja halt nun mal alle, dass man darf halt nicht drüber sprechen, das ist klar. Ich frage trotzdem, ich versuche es einfach.
Na klar.
Gibt's denn trotzdem irgendwas, wo sich Star Wars-Fans drauf freuen können, wo du sagst, Mensch, das ist, da darf ich vielleicht sogar schon was zu sagen oder da bin ich irgendwo angefragt worden? Gibt es da irgendwas, wo du.
Tatsächlich nicht, weiß ich auch nichts im Moment. Das läuft auch oft über meine Agentur beziehungsweise meinen Disponenten, dass da Anfragen einlaufen, von denen ich dann erst so relativ kurz vorher höre. Oder also ja, also wenn da was zu vermelden ist, dann höre ich das meistens am Schluss.
Okay, dann bist du so das letzte Rad am Wagen, was dann aber die meiste Arbeit am Ende mit
Ja.
hat. Okay. Tobias, ich hatte im Vorfeld in der Community nach
Ja.
Fragen gefragt und es ist ein bisschen was reingekommen. Ein paar Sachen doppeln sich, da muss ich das ein bisschen rausfiltern gleich, aber das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Hier wurde als erstes gefragt. Ich habe entschlossen schon vor 2 Folgen, dass ich nicht mehr eingehe, wer hat die Frage gestellt, weil manche wollen das nicht, aber die, die sie gestellt haben, werden es wissen. Und zwar geht es darum, ob du unbedingt Yoda hattest sprechen wollen. Das haben wir vorhin festgestellt, das war nicht der Fall. Das war dann eher ein Zufallsprodukt, dass es dazu gekommen ist. Aber was ist denn dein Lieblingszitat von Yoda?
Dir das genau überlegen, du musst. Also das fand ich sehr lustig. Dir das genau überlegen, du musst. Also das, ja, solche Sachen, ebenso kleine Weisheiten.
Ja, hast du ja gesagt gehabt, genau, dass er da auch ein bisschen mit um sich wirft, sage ich mal, dass man ja die auch sogar mit in den Alltag ein bisschen nehmen kann.
Ja.
Sehr cool. Hast du denn einen persönlichen Lieblingscharakter in Star Wars, einen, den du vielleicht auch nicht sprichst am Ende?
Naja, also Darth Vader ist natürlich schon irgendwie immer der Oberkracher gewesen, das ist ja klar.
Ja, klar, Vader ist natürlich absolut nachvollziehbar. Gut, jetzt wurde ja nochmal gefragt, wie so der ganze Bewerbungsprozess ablief zu Yoda. Zu Maul hast du vorhin gesagt, bist du nicht ganz sicher, ob es da überhaupt ein Casting zu gab. Von daher, die Frage können wir dann außen vor lassen. Hier eine weitere Frage haben wir am Anfang schon beantwortet. Wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Also welches Erlebnis, welche Personen haben dich denn dazu irgendwie geführt? Das waren dann in dem Fall die Eltern, hast du gesagt gehabt. Genau. Eine Frage, die immer wieder gern gestellt wird, die ich auch immer sehr spannend finde. Hast du denn schon mal einen deiner Stars, die du sprichst, persönlich kennengelernt?
Nein,
Hast du schon mal die Möglichkeit
kein,
gehabt? Nein.
keine.
Gibt es denn jemanden, den du gerne mal persönlich sprechen würdest?
Bin ich relativ ambitionslos.
Okay, also wenn da jemand kommt, nimmst du gerne
Ja,
mit.
sage ich sehr gerne Hallo, freue
Okay.
ich mich auch, aber ich strebe es nicht in dem Sinn an.
Okay. Eine Frage etwas länger, geht auch so ein bisschen in die Synchronbuch- und Regie-Richtung. Du hast für Episode 1 bis 3, wurde hier jetzt geschrieben, hast du Synchronbuch und Synchronregie
Ja.
geführt. Jetzt wird hier gefragt, naja, in Episode 1 hat er ja nur Darth Maul gesprochen. Yoda wurde dann später nachgefügt. Die Frage ist, hast du dann ein Problem damit gehabt, dich selber irgendwie in der Regie zu haben? Ich meine, du sprichst ja und hast dann Regie. Gibt es da noch eine Person 2, die dann irgendwie sagt, okay, so musst du es jetzt richtig machen? Wie funktioniert das, wenn man beides gleichzeitig macht?
Ich spreche eine Sequenz ein, dann gehe ich nach hinten in die Regie und höre mir das an.
Ah, okay.
Also wir machen Take für Take und wenn der Take erstmal für gut befunden wurde von Cutterin und Tonmeister und eben auch mir vorne, dann ist es erstmal soweit gut und dann, wenn diese Szene fertig ist, gehe ich nach hinten und höre mir die gesamte Szene an und sage dann selber noch, ah, nee, den dritten hier, den mache ich nochmal, wechsle ich dann nochmal mehr in die Synchronregie-Rolle sozusagen und wenn ich vorne spiele, spiele ich halt die Rolle. Und das ist es ja auch immer ein Gemeinschaftsprozess. Cutterin sagt, oder der Tonmeister sagt, die Tonmeisterin oder der Cutter sagen, da könnte man nochmal was machen. Und es fließen ja gemeinschaftliche Gefühle und Ansagen ein. Und klar, am Schluss habe ich das letzte Sagen sozusagen. Manchmal bei solchen Situationen ist es auch so, dass dann der Verleih, also Warner Brothers oder Disney oder ein Repräsentantin vom Verleih hinten ist mit während dieser Zeit und auch schon sagt, ja, vielleicht mehr in die Richtung oder dies und jenes und so. Also das ist immer so ein bisschen Gemeinschaftswerk. Aber ja. Es dauert dann ein kleines bisschen länger, weil die Szene muss dann halt zweimal bearbeitet werden. Einmal von mir vorne als Sprecher und dann sitze ich nochmal hin und lasse die nochmal durchlaufen. Das ist aber für die Qualität sehr wichtig und das ist eben ein etwas anderer Vorgang, als wenn ich vorne in Anführungszeichen nur spreche und hinten ist eine Regie, die mich directet und mir hilft, das richtig zu machen.
Sehr spannend, okay, dass du da wirklich auch die doppelte Arbeit dann trotzdem auch machst. Das ist interessant. Das finde ich cool. Eine weitere Frage haben wir auch schon beantwortet, wie Yoda auf die Stimmbänder geht. Wir haben gehört, nach 50 Takes ist dann auch irgendwann mal Schluss. Ja, da muss man mal Pause machen. Aber gibt es da trotzdem irgendwie technische Nachhilfe bei der Stimme selber oder bist das alles 100% du?
Was wir nee, das wird auch noch technisch nachbearbeitet. Ja.
Mhm. Okay, ja. Okay, ja. Sehr gut. Ja, eine Frage, weiß nicht, ob wir sie auch schon mehr oder minder beantwortet haben. Brad Pitt, Jack Black, Kiefer Sutherland, Robert Downey Jr. Und ja noch ein paar andere, die du sprichst. Gibt es so einen Schauspieler, der dir besonders viel Spaß macht, wo du sagst, da freue ich mich immer wieder, wenn ich weiß, dass der in die Kinos wiederkommt oder eine Serie macht, wenn ich da wieder angefragt bin.
Jack Black, weil der so recht verrückte Rollen spielt und sehr, sehr funny immer ist. Da freue ich mich. Ich freue mich aber auf die anderen auch immer sehr, muss ich sagen, wenn die was Neues machen. Bei Jack Black ist ja so, der ist ja auch ein ausgebildeter Sänger, hat eine Band und macht Musik. Und wenn der singt in seinen... Ich habe bei School of Rock einen Song selber gesungen, das musste man machen, weil da zwischendurch dann auch noch Dialoge kamen. Aber ansonsten ist für mich sehr schwer, die besonders hohen Töne zu singen, die der singen kann, weil der einfach eine ausgebildete Singstimme hat und die habe ich leider nicht. Und da wird dann oftmals ein echter Sänger sozusagen, der dann so ein Voice-Match zwischen mir und Jack Black hat, eingesetzt, um das schön zu synchronisieren, weil ich das nicht kann.
Das war im Super Mario-Film, war das jetzt gewesen. Da hast du Bowser gesprochen.
Ja, zum Beispiel. Ja, da ist das auch an anderen Stellen schon. Genau. Ja, aber so ist das besser dann.
Okay. Eine sehr lustige Frage, wie ich finde. Ist es dir schon mal passiert, dass du vielleicht versehentlich, vielleicht bewusst wie Yoda gesprochen hast im Alltag?
Nein. So. Nein, versehentlich nicht.
Versehentlich nicht, wenn dann nur bewusst. Okay, also das ist aber auch, also fühlt man sich da manchmal so ein bisschen genötigt, wenn man sagt, jetzt wäre es eigentlich cool, nochmal so einen Yoda-Spruch nachzudrücken,
so, privaten, wenn man, weil man weiß, man kann... Im Privaten, ja, das kann schon mal vorkommen, ja.
Okay. Wir haben festgestellt, du sprichst sehr viele Stimmen im Star-Wars-Universum, also drei auf jeden Fall. Die sind noch nie aufeinander getroffen in den Serien, aber hast du das schon mal gehabt, dass es irgendwas gab, wo du zwei Rollen gleichzeitig sprechen musstest?
Es gab, ich würde so sagen, dreimal kann ich mich erinnern, wo so eine Situation war. Es wurde dann immer vom Verleih entschieden, wer von den beiden, ich habe nicht beide gesprochen dann, das wurde dann vom Verleih entschieden, welche Figur ich in dem Film sprechen durfte. Es gab ein einziges Mal den Fall, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welche Schauspieler das waren, wo zwei von denen waren, die ich spreche. Und dann hat der Verleih mich gefragt, wen willst du denn lieber sprechen? Und da kannte ich den Film aber noch nicht. Da habe ich gesagt, naja, den, der als letztes stirbt. Also ich wollte die längere Rolle sprechen und nicht die kurze.
Ja, okay. Hast du da auch
bekommen.
Das ist sehr, sehr gut. Eine letzte Frage, die ein aktuelles Thema in der deutschen Synchronbranche ist. Das ist ja das Thema KI und KI, AI, also diese Angst, diese Debatte darum, die ja aus gutem Grund herrscht. Da ist jetzt die Frage, wenn jetzt gerade Charaktere, Aliens oder Yoda ist jetzt hier das beste Beispiel, die haben ja keine klassischen menschlichen Emotionen manchmal. Also je nachdem, was man spricht. Yoda geht da noch ein bisschen einher, aber hast du Angst, dass das eventuell in Zukunft, gerade wenn wir mal auf Yoda schauen, dass dir da was weggenommen werden könnte durch KI? Also herrscht bei dir denn generell überhaupt eine Angst wegen der KI?
Eine Angst habe ich nicht, aber die Veränderungen mit KI werden ganz groß und das liegt dann am Zuschauer, das zu mögen oder nicht und das weiter, ob das so läuft. Das wird sich sicherlich im Synchronbereich in den nächsten 10 Jahren etwas stark verändern und es ist ja jetzt schon sehr viel möglich. Das ist ein bisschen schade, wenn das immer mehr künstlich wird und immer weniger echte Menschen an den Produkten beteiligt sind. Das liegt, wie gesagt, dann am Zuschauer, ob er das gut findet oder nicht und sich gerne ansieht. Es wird ganz sicherlich beides geben. Es wird einen KI-Bereich geben und es wird einen Bereich geben, der sozusagen von Menschen gemacht ist mit echten Stimmen. Inwieweit sich diese echte Stimmensynchronisation reduziert, um ein Drittel, ob um zwei Drittel oder ob um die Hälfte oder ob um ein Viertel. Es wird sicherlich ein gewisser Teil in den nächsten 10 Jahren in Richtung KI gehen. Das ist natürlich für uns Schauspieler nicht schön und ich finde das eben immer auch noch, solange es Menschen sind, die spielen im Bild, ist es dann, finde ich, auch schöner, wenn Menschen das sprechen. Und selbstverständlich, je besser die KI wird, und wir deswegen wehren wir uns ja auch alle dagegen, das mit unseren Stimmen illegal, ohne uns irgendwie zu vergüten und zu bezahlen, mit unseren Stimmen KI-Training durchgeführt wird. Das wird gemacht, auch wenn sie sagen, sie machen es nicht. Das wird leider, findet das statt. Und deswegen gibt es halt eine Bewegung, bei uns Synchronschauspielern, mal darauf aufmerksam zu machen, dass ja von Menschen gemachte Filme mit Menschen gedreht dann auch lieber von Menschen gesprochen sein sollten. Wie gesagt, es wird sich verändern, es wird dieser KI-Bereich dazukommen und wie groß der dann wird, hängt also von uns als Zuschauer ab, ob wir das gut finden oder nicht. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Entwicklung. Und vielen jungen Synchronschauspielern und Synchronschauspielerinnen, die jetzt in den Beruf gehen möchten, da wird nicht mehr, glaube ich, so ein wunderbarer Weg möglich sein, den ich erleben durfte. Ich denke, ja, also es wird sich sehr, sehr, sehr verändern auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche uns als Zuschauer und auch als Synchronschauspieler, dass wir da noch eine Weile zu tun haben.
Das wünschen, also ich auf jeden Fall, und ich denke
Ja,
auch
danke.
die Zuhörenden da draußen wünschen das auch, ganz klar. Eine letzte abschließende Frage für alle, die jetzt eventuell auch Lust bekommen. Ich meine, Synchron ist ja so ein Thema. Ich wünsche mir das ja quasi schon seit Kindesbein an, aber ich habe irgendwie nie den Weg dahin gefunden. Siehst du eine Chance, heutzutage noch im Synchron einzusteigen? Und braucht man wirklich eine Schauspielausbildung oder ist das einfach nur ein Vorteil, den man haben kann, wenn man sie hat?
Wenn du als Kind und Jugendlicher in den Beruf reinkommst, dann kann natürlich eine Sprecherziehung später auch noch hilfreich sein, aber da wächst man dann so rein. Und wenn man Schauspieler ist, dann ist das eben eine der Facetten der Arbeit. Mit Anfang 20 ohne jede Sprechtechnikausbildung oder Schauspielausbildung jetzt in den Synchron zu kommen, kann auch klappen. Aber wie gesagt, die Aussichten, das sein Leben lang dann durchziehen zu können, bin ich nicht so ganz sicher.
Okay, das sind faire, ehrliche Worte. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, du musst ja in Kürze los, sagtest
Ja, ich
du?
spreche jetzt gleich was, wo ich da auch nicht sagen darf, was es ist, aber ich freue mich drauf, jetzt gleich.
Okay. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, Tobias, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist, dass du dich den Fragen gestellt hast, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Schaffensart, auch in die Werke, die du uns so mitgegeben hast, in Yoda, in Maul, in allem drumherum. Also vielen, vielen Dank, dass du so aktiv bist und ich hoffe sehr, dass ich dich, also ich gehe davon aus, dass ich dich, ich habe das im Trailer, habe ich dich ja in Endor schon gehört. Ich werde dich also ganz sicher dort hören. Wir werden dich dort hören und dass wir dich auch in Zukunft wieder hören werden in anderen Star Wars bezogenen Rollen.
Danke, Dennis, ihr Lieben.
Und
Freue ich mich.
sehr gerne. Und wenn du jetzt noch irgendwie einen Abschluss hast, wenn du noch irgendwas mitgeben willst den Zuhörenden da draußen, dann möchte ich dir hier noch kurz die Bühne geben und dich dann auch entlassen.
Einen schönen Tag, ich euch wünsche.
Oh, sehr gut, sehr gut. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Hört beim nächsten Mal auch wieder mit rein. Und bis dahin, wie immer, möge die Macht mit euch sein.
Bye bye.